Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.
Aachen, Berlin, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. In über 40 Städten hier bei uns in Deutschland sind heute Demonstrationen gegen die EU-Urheberrechtsreform geplant. Kritiker sagen, das habt ihr oft gehört, also diese geplante Copyright-Reform, die würde dazu führen, dass Plattformen wie YouTube und Facebook mehr Upload-Filter einsetzen. Denn in Zukunft müssten sie haften, wenn User urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Erlaubnis hochladen. Gegner der Reform befürchten also Zensur im Netz und Befürworter sagen, naja, geistiges Eigentum gehört geschützt und das ist eben eine Lösung. Wir haben jetzt am Wochenende auch immer noch viele, viele Fragen. Beantworten soll sie uns Axel Voss. Er sitzt für die CDU im Europaparlament und er hat die Reform, naja, auch mitgestaltet. Guten Tag, Herr Voss.
Ja, guten Tag.
Erstmal, wie war Ihre Woche? Sie sind ja ordentlich angefeindet worden.
Also die Woche ist generell im Moment sehr anstrengend. Natürlich geht es immer nur um dieses eine Thema und die großen Anfeindungen tun natürlich sein Übriges, wo man dann sich schon mal so fragt, ist es überhaupt noch zu einer Sachdiskussion fähig, irgendwie die ganze Situation, oder muss man jetzt einfach nur sehen, dass man damit weiter vorankommt und in dem Verfahren weitergeht?
Dann steigen wir mal ganz tief in die Materie ein. Also können Sie die Kritik verstehen, dass Upload-Filter das Internet einschränken, damit auch die kreative Arbeit der Nutzer einschränken?
Das kann ich sehr gut verstehen und im Grunde will ja auch gar keine Upload-Filter haben und auch schon gar nicht installieren und wir haben das ja auch rein vom Wortlaut her überhaupt nicht entsprechend übernommen. Von daher kann ich das sehr gut verstehen. Nur ich glaube, das Problem, Urheberrecht in einer digitalen Welt durchsetzen zu wollen, führt zu diesem Konflikt. Ob jetzt mit Reform oder ohne, der Konflikt ist eigentlich da.
Aber wenn Sie sagen, keiner will Upload-Filter, das Gesetz führt dazu, dass Plattformen sich gezwungen fühlen, solche Upload-Filter zu installieren. YouTube hat einen entwickelt, der hat 100 Millionen Dollar gekostet und der filtert sofort raus.
Ja, dennoch ist dieses Problem eigentlich systemimmanent. Wir haben ja auch jetzt schon die Verpflichtung, auch dank der EuGH-Rechtsprechung, wo gesagt wird, aktive Plattformen, also genau die Plattformen, die wissen, dass sie urheberrechtliche geschützte Materialien auf ihren Plattformen haben, sind haftbar. Nichts anderes machen wir im Moment. Wir nehmen nur den Plattformen die Möglichkeit, sich weiter hinter einer Vorschrift in der sogenannten E-Commerce-Richtlinie zu verstecken. Diese Möglichkeit nehmen wir ihnen, aber wir konzentrieren uns nur auf die Plattformen, die als Geschäftsmodell sozusagen etwas entwickelt haben und damit kulturellen Diebstahl bei anderen begehen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lade bei YouTube den kompletten dritten Teil von Harry Potter hoch. Natürlich wird das rausgefiltert und das ist auch gut so. Irgendjemand, Warner Brothers in dem Fall, möchte ja mit Harry Potter weiterhin Geld verdienen. Wenn ich aber jetzt einen kleinen Schnipsel aus Harry Potter, so eine Minute rausnehme und mache da ein Witzchen zu, wird YouTube im Zweifel das ja auch rausfiltern, weil YouTube Angst hat, könnte was passieren. Und da kann man absolut die Kritik verstehen, weil das ist Satire und wahrscheinlich darf Satire auch etwas mehr.
Ja, richtig. Das ist eine zulässige Ausnahme vom Urheberrecht, die aber eigentlich mit Artikel 13 so gar nichts zu tun hat. Diese Zulässigkeit ergibt sich aus dem Urheberrecht jetzt schon. Und wir sagen eigentlich nochmal klar und deutlich in dem Artikel 13 auch, du Plattform musst diese Dinge auch hochladen. Das heißt, im Moment gibt es diese Rechtssicherheit gar nicht. Das ist von Land zu Land, also Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat auch nochmal unterschiedlich geregelt. Wir sagen jetzt, europaweit gibt es diese Pflicht für alle Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass diese Plattform das auch hochladen lassen muss. Das kommt natürlich zu dieser praktischen Schwierigkeit, wie erkennt YouTube das am Ende und wie kann es diese Verantwortung managen? Dass die Lösung hier ist die Kooperation mit den Rechteinhabern, dass deren Content-ID eben auch nur dann anschlägt, wenn vorher der Rechteinhaber diese Informationen auch entsprechend mit YouTube geteilt hat. Und das ist nichts anderes als das, was wir eigentlich jetzt auch schon haben. Nur, dass wir hier eben die Verantwortung der Plattform mit den Sorgfaltspflichten besser umzugehen, nochmal erhöhen.
Gehen wir mal zum Geldverdienen. Wenn jetzt ein Studiomusiker Teil einer Band ist, der hat das Schlagzeug gespielt und für seine Arbeit hat er natürlich Urheberrechte und er kann damit Geld verdienen, wenn er das gerne möchte und jemand lädt dieses Musikstück hoch. Wie verdient er dann in Zukunft daran Geld?
Er wird ja entweder Verträge haben, sei es nun, dass das über die ganze Musikgruppe oder Band dann irgendwie passiert oder eben auch mit dem Produzenten oder dem Label entsprechend. Und dieses muss dann letztlich bei der Vermarktung dafür sorgen, dass diese Rechte auch entsprechend gewahrt werden. Das heißt, letztlich bekommt dann die Band einen Anteil oder beziehungsweise YouTube soll das, wenn das dann hochgeladen wird, entsprechend lizenzieren und die Tantieme oder die Lizenz als solches, gibt dann der Band oder dem Rechteinhaber insgesamt etwas mehr Geld. Das ist eigentlich das Ziel von Artikel 13, zu sagen, ihr Plattform könnt euer Geschäftsmodell, was dazu führt, dass massiv Urheberrecht verletzt wird, könnt ihr weiter benutzen, aber ihr sollt eben dann auch fair vergüten.
Viele Musiker fühlen sich ja aber auch zum Beispiel durch die GEMA, die wir abführen müssen, zum Beispiel als Radiosender, ungerecht behandelt, weil eben gerade durch die GEMA ja die Großen oft das Geld bekommen und die Independent Music Leute, die bekommen sehr wenig davon ab. Kann das hier auch passieren?
Diesen Regelungsinhalt hat diese Reform gar nicht, weil die Verteilung des Geldes nachher eine Sache der Mitgliedstaaten oder des Systems in den Mitgliedstaaten ist. Hier muss man der GEMA sagen oder mal überprüfen, fragen, ob ihr Verteilungsmechanismus noch irgendwie aktuell ist, ob man das mehr an Verkaufszahlen von Liedern irgendwie orientiert oder mehr an Klickzahlen orientiert. Das ist eine Frage, ob man das modernisieren kann innerhalb einer Verwertungsgesellschaft. Aber das ist etwas, was der europäische Gesetzgeber gar nicht regelt.
Wir sprechen heute mit Axel Voss über die EU-Urheberrechtsreform. Und ein Vorwurf, der dieser Tage ganz oft gekommen ist, gegen Sie gerichtet ist, Sie haben keine Ahnung. Also der Voss soll mal mit Leuten reden, die sich auskennen mit dem Netz. Sie lächeln. Ja, aber das ist so das Häufigste gewesen, was Sie diese Woche gehört haben, oder?
Ja, das stimmt. Es ist die Frage, inwieweit man befähigt ist, darüber zu befinden. Aber das ist im Grunde genau die gleiche Frage, wenn Sie mich was zur Gesetzgebung fragen wollen, wo ich auch sagen kann, waren Sie schon mal in der Gesetzgebung? Würden Sie Nein sagen? Dann könnte ich eben genauso antworten, ja, denn dann haben Sie auch keine Ahnung davon. Deshalb ist dieser Vorwurf, geht eigentlich an dem Problem natürlich auch total vorbei. Das ist ein Vorwurf, der die Person diskreditieren soll und der eigentlich mit diesem Sachthema als solches nichts zu tun hat.
Aber in der Politik lassen Sie sich ja beraten. Sie umgeben sich mit Menschen, die im Zweifel vielleicht von der Materie mehr Ahnung haben. Haben Sie sich vielleicht mit den falschen Menschen umgeben? Weil die ein oder andere Äußerung war ja schon zweifelhaft. Wir denken an die Meme-Geschichte bei Google.
Bei den Memes ist es ja so, dass man dort ja sicher auch Kategorien entwickeln kann, anhand derer man Memes entwickelt. Und selbst wenn man nur sagt, oh, 10 Sekunden Filmchen unterliegen einer legitimen Ausnahme im Urheberrecht und das kann man mit Sicherheit auch entsprechend über diese Filter einstellen. Da muss man nur etwas kreativ vielleicht auch an diese Sache dann herangehen. Natürlich ist es nicht so, dass ich mich ähnlich wie junge Leute permanent im Internet aufhalte oder ein Meme kreiere und das dann auch hochlade. Nein, das passiert bei mir nicht. Ich bin auch kein Software-Spezialist oder kein Technik-Spezialist. Aber gleichwohl bekommen wir natürlich die Beratung von allen, die das nachher auch anwenden müssen. Und da gehören die Plattformen genauso dazu wie auch die Nutzer, aber auch eben die Rechteinhaber. Und aus diesem ganzen Überblick versucht man dann, das Problem entsprechend zu balancieren.
Und die waren happy mit dem Artikel 13, jetzt 17. Er ist ja mittlerweile zu Artikel 17 geworden. Also die um sie herum waren alle happy, haben gesagt, so machen wir das.
Das, was im Moment auf dem Tisch liegt, ist ja nur noch das, was überhaupt politisch möglicherweise durchsetzbar ist. Da ist ja keiner mehr irgendwie hundertprozentig mit zufrieden, aber das ist vielleicht noch eine Grundlage, wo man im Rat eine Mehrheit bekommt, also von den 28 Mitgliedstaaten als auch im Parlament. Und das sind nun mal lauter Kompromisse, die dort vorliegen, wo man, wenn man mich alleine fragen würde, ich mit dem Ergebnis so auch nicht hundertprozentig zufrieden
bin. Dann frage ich Sie alleine, wie geht's besser?
Besser geht es, das hat ja auch die CDU im Moment entsprechend entwickelt, dass man sagt, wir brauchen nicht für alles eine Art technologische Lösung. Wir können auch Lizenzmodelle anbieten, so wie das ja auch zum Teil schon existiert. Und dass man dann versucht, auch innerhalb der Umsetzung im nationalen oder bei dem nationalen Gesetzgeber dann entsprechende Möglichkeiten und Lösungen anzubieten. Wir haben auf europäischer Ebene immer das Problem, dass jeder Mitgliedstaat sehr stolz ist auf sein eigenes Urheberrecht und natürlich bestimmte Entwicklungen hat, Traditionen, Rechtsstrukturen und dann auch jeder Mitgliedstaat das innerhalb seiner Vorstellung auch wieder umsetzen soll. Deshalb liefern wir auf der europäischen Ebene nur einen Rahmen, der nachher durch die Mitgliedstaaten ausgefüllt werden muss.
Wie so oft in der Politik eben ein Kompromiss, aber wenn wir jetzt mal schauen, es ist ja nicht nur Spott und Häme, was über sie geschüttet wurde diese Woche oder dieser Tage. Es haben sich auch über 145 Wirtschafts-, Berufs- und Wissenschafts- und Bürgerrechtsverbände dagegen ausgesprochen. Unter anderem der Bundesverband Deutsche Start-ups. Gerade beim Leistungsschutzrecht gibt es viele unabhängige Juristen, die daran fachliche Kritik geäußert haben. Ganz abgesehen von 5 Millionen Unterschriften, ich glaube, es sind sogar mehr mittlerweile gegen die Reform, jetzt die Proteste auf der Straße. Das muss doch auch EU-Politiker zum Nachdenken bewegen, ob das jetzt der große Wurf ist, auch wenn es nur ein Kompromiss ist.
Das beschäftigt uns natürlich generell sowieso, wie man eigentlich eine Lösung hier hinbekommt. Die Situation ist ja, dass wir im Moment massive Urheberrechtsverletzungen haben auf den Plattformen. Heißt, es wird nicht mehr das Eigentum anderer Leute respektiert. Und das ist die eigentliche Frage, um die es geht. Es ist das Eigentum anderer Leute, die darüber befinden können, was damit passiert. Und wenn man das ausgrenzt oder ausschließt, dann haben wir natürlich eine völlig andere Situation als die, die eigentlich jeder haben will. Und sowohl die Plattformen als auch die User, auch als die Wissenschaftler, die Sie jetzt gerade genannt haben, die sind alle dafür, Urheberrecht auch weiter beizubehalten. Aber sie sind nicht bereit, die Konsequenzen daraus zu ziehen, wie man das denn auch in eine digitale Welt transferiert. Wenn wir das Urheberrecht nicht mehr auch in der digitalen Welt durchsetzen können, dann müssen wir eigentlich so ehrlich sein und sagen, damit ist es tot. Aber das will auch keiner. Mhm. Und hier, deshalb ist hier einfach die Frage, all das, was dort gemacht wird, ist eigentlich nur im Interesse der großen Plattformen, die sagen, oh ja, wir bieten zwar die Infrastruktur und wir verdienen auch ziemlich viel Geld damit, aber abgeben wollen wir hier nichts. Das sind handfeste wirtschaftliche Interessen und da muss man sich natürlich im Moment generell fragen, wenn man gegen diese Urheberrechtsreform ist, ob man nicht die Interessen der großen Plattformen hier vertritt und Lösungen, die man irgendwie sich theoretisch vielleicht irgendwie als schöner vorstellt, wird es, wenn man sich mit diesem Thema näher beschäftigt, so einfach eben nicht geben.
Letzte Frage, Hashtag nie mehr CDU ist im Netz rund gegangen. Menschen, die sagen, die Partei kann ich nie wieder wählen und wenn am Dienstag die Sache durch ist, durchs EU-Parlament, wie happy sind sie, wenn die Geschichte vorbei ist?
Also zunächst einmal natürlich, ich bin generell erstmal froh, wenn das Ganze vorbei ist, weil das ein Ausmaß angenommen hat, was eigentlich unbeschreiblich ist. Eine Emotionalität in dieser ganzen Frage und in dieser ganzen Sache, die dem Problem selber gar nicht gerecht wird. Darüber hinaus muss man auch sagen, wenn man nur noch eine Entscheidung danach ausrichtet, wie eine Partei in einer einzelnen Frage steht, glaube ich, hat man hier auch, ich sag mal, das ganze Wertegerüst, was Parteien nun auch irgendwie liefern, nicht mehr richtig akzeptiert und finde ich einfach auch dazu übertrieben, weil die CDU ein Angebot hat in vielerlei Dingen und das so reduziert wird auf etwas, wo selbst andere Parteien gar keine Lösungen für haben. Deshalb halte ich das nicht für gerechtfertigt. Ich finde es schade, dass es so ist, aber muss eben auch gleichzeitig sagen, außer der CDU hat bislang noch keine andere Partei eine Lösung auch nach außen vorgestellt, die eben sagt, wir brauchen diese Filter gar nicht, sondern wir wollen Lizenzmodelle entwickeln. Das ist eine Lösung, mit der man zufrieden sein kann und wo man auch sagen kann, ja, wir versuchen hier den Interessenausgleich und der ist auch vernünftig.
Haben Sie noch ein bisschen Werbung gemacht für die CDU? Das kann ich jetzt nicht nachprüfen, ob wirklich keiner andere Ideen hat auf die Schnelle, aber ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren, noch ein paar Fragen beantwortet haben. Axel Voss sitzt für die CDU im Europaparlament und war live in Deutschlandfunk Nova. Danke.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.